Talk mit Thees.
Ich bin ja als Schauspieler sowieso immer in irgendwelche ungemachten Betten gehüpft. Ich bin mit 19 zur Schauspielschule gekommen, obwohl ich vorher niemals irgendein Theaterstück gesehen hatte. Da war auch so ein Punkt, wo ich dachte, ich muss in meinem Leben was verändern. Es muss irgendwas passieren. Ich werde frustriert und ich werde ein nörgelnder Kantinenschauspieler. Und ich werde, war schon sehr positiv formuliert. Ich war es bereits. Und dann kam der berühmte Anruf von Hugo Egon Balder, ich möchte Sie gerne mal kennenlernen. Ich habe gesagt, ich bin eigentlich auch gar nicht komisch. Sagt er, genau das brauche ich.
Ja, das war clever von ihm.
Glaub nur weiter, du bist nicht komisch, genau das wollen wir.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir immer besondere Gäste ein. Heute in dieser Folge ist es Stefan Jürgens, Schauspieler. Einige kennen ihn aus der Soko Wien, andere als vorübergehenden Kommissar im Tatort. Ich kannte ihn eigentlich nur aus der Truppe von RTL Samstagnacht. Er war der seriöse Schauspieler, der für mich irgendwie so gar nicht reinpasste damals. Getroffen haben wir uns in Berlin. Das ist auch schon oft seine Heimat gewesen. Er hat auch lange Jahre in Wien gelebt, momentan auch in Brandenburg auf dem Land. Und von dort kam er zu unserem Treffen in die Stadt gereist. Er kam rein mit langem Mantel und Hut, ganz der Künstler. Nach unserem Treffen ging es dann gleich weiter ins Theater in Berlin, wo er gerade Molière spielt. Was viele gar nicht wissen, wie vielseitig er ist. So war er auch schon immer Musiker und tritt immer wieder mit unterschiedlichen Programmen auf. Das spannendste Kapitel ist und bleibt aber Samstagnacht. Damals zusammen mit ihm ein Blick hinter die Kulissen werfen, das war richtig spannend. Aber auch, muss ich sagen, die Geschichte hinter seiner sehr kurzlebigen Tatortzeit. Hört ihr gleich bei diesem Talk mit Thees.
Ein Podcast von SWR 3.
Stefan Jürgens ist da.
Hallo.
Hallo auch. Also Schauspieler, Liedermacher, Musiker, Poet. Viele kennen ihn auch aus der Soko Wien natürlich als den Major Karl Rybarski. Theater hast du ganz viel gespielt und das tust du auch heute noch. Für viele natürlich immer noch der Stefan Jürgens aus RTL Samstagnacht. Das geht auch nicht weg und das ist auch gut so.
Ja, das muss auch nicht weg.
Das ist auch völlig so. Ja, ein Leben zwischen Berlin, Brandenburg und Wien. Der Herr Schauspieler, herzlich willkommen.
Dankeschön, freue mich sehr.
So, und in Wien hast du ja auch lange gelebt.
Oh ja.
Also, was, 12, 13 Jahre?
14, genau. Und es geht ja jetzt weiter auch mehr oder weniger so halbwegs. Dadurch, dass ich so viel Theater spiele jetzt gerade in Wien, bin ich halt auch wieder dauernd dort. Was auch eine schöne Situation ist. Gerade jetzt im Frühling wird es besonders schön dort.
Aber du musst immer noch einen draufsetzen, oder? Ich sag 12, 13 und du 14.
Was soll ich dazu sagen? Wenn du jetzt sagst, ich bin 55, würde ich auch noch mal kontern.
Ja, also der Stefan, der ist, na, ich würde mal sagen, so 53, ja, ja. 52, 53, schon, 54. Schon.
Wohin kann ich die Blumen schicken?
Wie wurdest du akzeptiert von den Wienern, gerade in deiner Anfangszeit? Ne, da kommt der Biefke, ja. Und du hast ja nun wirklich auch nichts Süddeutsches an dir. Du kommst aus Unna ursprünglich. Und hast wahrscheinlich auch nicht getraut, dich so zu benehmen, also sprachlich dich anzupassen. Oder färbt das ab manchmal?
Ja, das nach 14 Jahren färbt das schon
wirklich?
Ab. Gell? Natürlich. Okay. Ja, aber das ist eher so eine, sagen wir mal, so eine, wie soll ich sagen, so eine lustvolle Art und Weise, das Idiom ein bisschen an sich heranzulassen. Ja. Aber ich habe das große Glück gehabt, tatsächlich, deshalb ist es auch wahrscheinlich so lang gegangen, dass mich die Wiener, die Österreicher sowieso, aber auch die Wiener im Speziellen sehr, sehr schnell irgendwie wunderbarerweise, dankbarerweise ins Herz geschlossen haben.
Aber warum?
Möglicherweise, weil meine Figur von vornherein eher wie so ein, ich jetzt sage ich mal, was ganz Verbotenes, wie so ein, wie die Wiener sagen, wie so ein Schuster herkam. Also wie eher so aus dem Balkan kommend, also auch schon äußerlich. Ich sah ja eigentlich eher aus wie derjenige, den man suchen musste, anstatt der sucht. Okay. Und das hat, glaube ich, diese ganze Figurine, dieses Rybarski, dieser etwas doch verlotterte und langhaarige und mit so merkwürdigen Schnäuzer ausgestattete Typ, der so ein bisschen dubios daherkam, das hat den Wienern, glaube ich, ganz gut gefallen. Und da ich ein Mensch bin, der sich auf diesen typischen Contest, Wiener Contest, wer von uns hat den größten Schmäh, sehr, sehr gerne eingelassen hat, war das eine relativ gute und einfache Geschichte.
Du konntest da mithalten, oder was? Du hast dich getraut,
ja,
dagegen zu halten.
Ja, sag mal so, Humor ist mir jetzt nicht so ganz fremd. Und sich da so ein bisschen auch, weiß ich nicht, zu messen mit dem anderen, vor allem mit Leuten, die man noch nicht kennt. Das ist ja eine typische Wiener Art und Weise. Menschen, die man nicht kennt, versucht man erstmal abzuklopfen, wer von uns hat den größeren Humor.
Und das, wie hast du das gemacht? Also du als Deutscher. Also
ich habe einfach gekontert.
Ja, aber bei was? Geht es darum, wie jemand aussieht oder was er für Klamotten anhat? Oder
ja, es geht um Alter. Man versucht, glaube ich, am Anfang mal so alles herauszutesten. Wenn man jemanden überhaupt nicht kennt, versucht man herauszutesten, wie ernst man es meint. Also ob der andere auch permanent so in der Ernsthaftigkeit bestehen bleibt. Das mit Beispielen zu nennen, fällt mir jetzt gerade auf Anhieb schwer. Weil
also man könnte jetzt nicht sagen, meinen Sie das ernst mit der Frisur?
Ja, sowas zum Beispiel.
Das ist ja schwer.
Die Wiener würden ja nicht sagen, meinst du das ernst mit der Frisur? Und sagt, das war gar nicht, warum, wie wir auch sagen, du warst beim Friseur, war ein bisschen nicht rangekommen. Und so geht's dann los. Und in dieser Art und Weise, und der Mantel ist ja auch sehr mutig für den Winter und keine Ahnung, also man versucht es überall. Und das hat mir von vornherein eigentlich ziemlich großen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Ganz fies wäre einfach nur zu sagen, ja, die Frisur.
Ja.
Ja, die Frisur.
Ja, der Wiener sagt ja, der Deutsche sagt ja zum Beispiel, wenn der Deutsche irgendwie sagt, oder gerade der Ruhrgebietler, und der ist mit dem Berliner dann durchaus kompatibel, finde ich, der sagt ja nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann sagt der Wiener natürlich nicht dasselbe, sondern der sagt ja, nicht unbedingt. Meint aber genau dasselbe. Und auf diese Art und Weise konnte ich mich da sehr gut verständigen.
Ich war nur einmal in Wien bisher, hatte aber vorher so ein bisschen Angst und dachte, dass ich irgendwie auch schlecht behandelt wäre. Du weißt doch, wie man von Bäckern oder Taxifahrern in Berlin auch mal schlecht behandelt wird. Ich hatte das bei den Wienern genauso vermutet, war aber nicht so.
Das war ja auch eine schöne Erfahrung, dass man, wenn man nach Wien kommt, von den Kollegen erstmal gesagt bekommt, pass mal auf, pass bloß auf die Taxifahrer hier, hier geht's richtig ab. Und sagt, du weißt, ich komme aus Berlin. Also, mich kann da so schnell nichts schocken. Ja. Und was natürlich auch sehr lustig war, ist diese, wie mein langjähriger, wunderbar geliebter Kollege Gregor Seeberg in der Serie immer zu mir sagte, das Einzige, was uns trennt, ist die gemeinsame Sprache. Das ist ein alter Spruch von, ich glaube, von Qualtinger oder gar von Karl Kraus, bin ich ganz sicher. Wahrscheinlich von Karl Kraus, von Qualtinger wiedergegeben. Ich kann mich erinnern an einen meiner ersten Drehtage. Diese kleine Anekdote möchte ich gerne erzählen, um das mal zu verdeutlichen. Wir hatten ja diesen alten Rekorder, diesen Commodore. Und wir stehen irgendwo am Donauufer und die ganze Filmmannschaft ist da. Und
also dein Auto, für alle, die jetzt nicht genau wissen, was meint er mit Commodore oder so.
Aber danke für die Übersetzung.
Oldtimer.
Wir sind gerade dabei, was umzurüsten und irgendwann sagt dann der Oberbeleuchter zu mir, du sag mal, kannst vielleicht das Auto mal kurz so einen Meter zurückschieben. Und ich dachte, naja, ich bin hier wahrscheinlich in einem sehr, sehr, weiß ich nicht, fortschrittlichen Team. Die passen schon darauf auf, dass man also die Emissionen schön unterhält. Und ich dachte, na gut, dann schiebe ich halt das Auto zurück. Bin also ausgestiegen, habe den Leerlauf eingesetzt und habe dieses Auto mit meiner Männerkraft einen Meter zurückgeschoben. Worauf natürlich ein großes Gelächter ausbrach, weil schieben heißt in Österreich dann zurückschieben, heißt zurückfahren. Und das hatte ich allerdings noch nicht auf dem Schirm. Und insofern war das ein guter Einstieg. Und das hat auch diese kleine Anekdote, hat auch mir den Einstieg dort erleichtert.
Wie ist denn das bei denen mit Gehen und Laufen? Ich gehe da mal hin. Wo gehst du da hin?
Rennen.
Nein, ich fahre mit dem Auto her. Dieses Rennen, Laufen, Rennen. Gehen, ja. Alles kann man, alles schwierig.
Da muss geradeaus rennen.
Du musst geradeaus rennen.
Ja, mit dem Teufel werde ich tun.
Was einfach nur gehen heißt. Als Deutsche gehen.
Ja, genau.
Es ist immer blöd zu sagen, die einen haben mehr Humor als die anderen. Das ist eigentlich so eine blöde Frage.
Stimmt aber.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Österreicher wirklich einen anderen Humor haben als die Deutschen oder gilt das eventuell nur für die Wiener?
Der Wiener Humor ist sicherlich nochmal spezieller.
Okay, aber
der ist schärfer, der ist bissiger, der ist morbider als der gesamtösterreichische. Trotzdem haben die Österreicher insgesamt einen sehr viel größeren Hang zum Humor.
Aber warum? Wo kommt das her?
Das ist eine gute Frage. Ich habe diese wissenschaftliche Arbeit bis heute nicht abgeliefert. Ich habe es genossen und auch absolviert. Aber warum das so ist, das hängt wahrscheinlich auch mit der Vielvölkerstaatlichkeit zusammen, die diese ja einem vormals große Nation mal hatte. Ja? Ein Land, in dem die Sonne nie unterging, hat man früher gesagt, das Habsburger Reich. Das heißt, dort kamen sehr, sehr viele Menschen zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Notwendigkeit aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen und zusammenleben müssen. Der richtigste Weg ist immer Humor, um miteinander klarzukommen. Und das haben die irgendwann mal herausgefunden, möglicherweise. Das ist jetzt meine sehr,
sehr, schöne Erklärung,
sehr freie Interpretation, was auch damit zusammenhängt, dass die Österreicher an sich zum Beispiel auch ein sehr kulinarisches Volk sind, im Gegensatz zu uns Deutschen. Das muss man einfach mal sagen. Die haben wirklich nicht nur den besseren Schmäh, sie haben auch den besseren Geschmack, was Küche etc. pp. Angeht. Auch da hängt es damit zusammen, dass es aus vielen, vielen Bereichen Europas kommt. Und wenn man mal einmal sich dem Genuss hingegeben hat, dann wird man wahrscheinlich auch feststellen, dass Humor durchaus eine sehr, sehr mögliche, große Möglichkeit ist, den Genuss auch in andere weitere Bereiche außerhalb der Kulinarik weiterzuentwickeln. Ja. Ich sage eigentlich immer, Wien hat den größeren Humor, aber in Berlin braucht man mehr.
Das stimmt. Wir in Deutschland, wir werden ja auch immer multikultureller. Man kann aber nicht sagen, dass wir mehr Humor haben dadurch.
Bis jetzt noch nicht, nein. Aber warten wir mal das Jahr ab.
So. Du hast ja auch mal in Spanien gelebt in der Zwischenzeit. Und zwar ein paar Jahre gleich, oder?
Ja, 7.
Oh, was passierte im verflixten 7. Jahr, als du da wieder zurückgekommen bist?
Ja, da waren wir schon, das war schon eine Entscheidung, die war dann schon getroffen vorher. Also das ist jetzt nicht das 7. Jahr, das uns dafür zu gebracht hat, wieder wegzuziehen. Es war eine relativ klare Entscheidung von vornherein. Meine Kinder waren noch klein. Wir haben auf Ibiza gelebt. Das ist mehr so eine Urlaubsverdauungsinsel. Da gab es eine wunderbare Grundschule für die, aber wir haben da natürlich klar gesagt, wenn die auf eine höhere Schule müssen, dann gehen wir auch wieder zurück. Wir haben diese Zeit der Flexibilität mit den Kindern genutzt, aber von vornherein war klar, wir werden dort nicht ewig leben können, weil wir sind ja keine Aussteiger und ich wollte meine Kinder auch nicht dazu verdammen, irgendwie auf der Insel sich zu sozialisieren. Nicht, weil das schrecklich wäre, sondern eher, weil man danach im gesamteuropäischen Bereich, vor allen Dingen in Großstädten, Bereichen nicht mehr klarkommt.
Ja. Das aber es war ein Sehnsuchtsort. Oder warum nach Spanien?
Das ist relativ schnell einer geworden. Ich habe diese Insel kennengelernt 1998, glaube ich, erst.
Ja, also nach RTL Samstagnacht
ungefähr? Ja, direkt danach.
Direkt danach.
Oder vielleicht sogar im letzten Jahr noch. Ja, doch, es war im letzten Jahr. Okay. Im letzten Jahr von Samstagnacht. Und hab die in einem großen Urlaub, als wir uns mal wirklich mal verschnaufen mussten, sind wir dort, ich glaube, 7 Wochen gewesen mit Freunden. Und wir haben uns so verliebt in dieses kleine Inselchen, dass wir gesagt haben, na, das wäre was. Und dann kamen so ein paar Umstände dazu, die das Ganze auch irgendwie möglich machten. Und dann haben wir uns kurzfristig entschlossen, komm, das machen wir jetzt einfach mal, weil man wird ja nicht jünger.
Was für Umstände meinst du?
Naja,
also Lotto gewinnen oder was?
Sagen wir mal so, es gab damals aus Engagementsmöglichkeiten, die das Ganze möglich gemacht haben, um es mal sehr verklausuliert auszudrücken.
Das ist jetzt wirklich klausuliert.
Ja, dann denk mal drüber nach.
Ich verstehe jetzt auch weniger als vorher eigentlich.
Also wir konnten es uns in dem Jahr leisten. So, Punkt.
So, Punkt. Gut, ja. Und wo du auch heute noch umsonst wohnen kannst, das ist dein Jugendzimmer in Ulla. Oder gibt's das noch?
Ja, das gibt's noch,
mit den Postern von früher, von vor 40 Jahren?
Nee, die sind da Gott sei Dank nicht mehr. Also diese Art von, wie soll ich sagen, von Rückblenden, die haben wir uns gespart, ehrlich gesagt. Aber das Haus, das Elternhaus gibt es natürlich noch.
Ja,
meine Mutter lebt auch noch und auch da bin ich noch relativ regelmäßig, weil die Wege, die einen herumtreiben, doch mittlerweile sehr groß geworden sind.
Welche Poster hattest du an der Wand?
Ich hatte, glaube ich, als ich so 14 war, hatte ich, glaube ich, ein KISS-Foto-Poster.
Cool. Gab ja auch was her, äußerlich. Ja.
KISS war großartig.
Mit Starschnitt?
Ja. Die Purple auch. Und natürlich ein Poster meiner bis heute aktuellen Lieblingsband, das war Pink Floyd. Ich war vom ersten Moment an, wo meine erste Platte war Dark Side of the Moon, die habe ich mir, glaube ich, mit 12 oder 13 gekauft. Und das ist bis heute auch meine Band geblieben.
Warst du schon bei der Reunion dabei? Oder
nein.
Wie viele Reunion gab es eigentlich?
Nein, also es gab ja gar keine wirkliche.
Nee, es war nur so für den großen Anlass.
Also oder diese ganzen oder Streitereien unterhalb der Gentlemen da, die habe ich mir tunlichst erspart.
Kann denn keiner mehr ohne Streit auskommen, verdammt nochmal.
Tja, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man so lange durchhält, ist das vielleicht irgendwann...
Ja.
Blöd ist, wenn man sich nicht rechtzeitig wieder versöhnt. Das ist halt blöd, wenn man dann in eine Situation gerät, wo eine Versöhnung am Ende nicht mehr möglich ist. Das wäre schade. Ich habe ja auch, wobei es dabei nicht um Streit ging, aber mein langjähriger musikalischer Begleiter, Ralf Kiewit, mit dem ich heute seit einigen Jahren wieder permanent auf Tour bin, mit dem habe ich angefangen, Musik zu machen. Und wir haben uns irgendwann tatsächlich auch mal dazwischen 20 Jahre nicht gesehen.
Aber nicht gestritten?
Nee, nicht gestritten, aber die Lebenswege haben sich ein bisschen verändert.
Mhm.
Und Gott sei Dank haben wir immer so eine Möglichkeit gehabt, auch wieder zusammenzukommen. Was dann am Ende zur großen Freude beider passiert ist.
Aha, konnten ja angeblich alle drei auch nicht miteinander und kamen angeblich alle drei mit verschiedenen Autos immer angefahren. Dann haben sie auf der Bühne zusammen gespielt und sind wieder in alle drei verschiedene Richtungen gefahren.
Ja,
heißt es von einem großen Fan, muss ich sagen, die über 120 Konzerte erlebt hat.
Wow.
Das hat für mich schon ein bisschen Gewicht.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht was dran ist.
Man kennt ja die berühmte Geschichte von Simon Garfunkel zum Beispiel.
Oh, was war mit denen?
Die haben, glaube ich, ich weiß nicht, die haben kurz nachdem sie sich zusammengefunden haben, nicht mehr miteinander geredet. Geht die Legende. Die haben sich nur noch über ihren Anwalt unterhalten.
Aber glaubst du das?
Ja, die Geschichte ist, glaube ich, tatsächlich, die ist wirklich wahr. Und das Dolle ist, ich glaube, die haben auch über 15 Jahre lang nicht miteinander musiziert oder 20. Und dann gab es irgendwann mal ein Jubiläumskonzert im Madison Square Garden, soweit ich weiß.
Okay.
Und da sind sie extra für diesen Gig wieder zusammengekommen mal.
Oder war das im Central Park?
Nee, das war Madison Square
Garden. Okay, das war dann Madison Square Garden.
Und dann sind sie, glaube ich, extra für diesen Gig, haben sie sich nach Jahrzehnten oder zumindest einem Jahrzehnt, vielleicht auch ein bisschen länger, wieder zusammengefunden. Und das Irre ist, wenn man sie dann hört und sieht, dann denkt man ja, die haben eine einzige Lunge, die beiden. Ja, es ist unglaublich. Und wenn man noch dann die Geschichte kennt, dass sie sich Spinnefeind waren, dann gibt es so, das ist so das wahrscheinlich das neunte Weltwunder oder so. Ja.
Hast du von denen mal was gesungen? Hast du einen Song?
Das ist mir zu hoch.
Ist zu hoch.
Das ein oder andere Klavierspiel, Bridge over Troubled Water, daran habe ich mich mal dilettierend versucht hier.
Stefan, du bist mir lange nicht mehr untergekommen.
Ja.
Also ich gucke aber auch zu wenig Fernsehen, muss ich sagen.
Ja.
Und habe auch die Soko nie geschaut. Also meine Frau kennt das in- und auswendig, aber ich nicht. Du bist aber auch jetzt im Fernsehen auch wieder zu sehen in einer, hey, aber das ist ja Romantic Comedy US Style.
Ein bisschen,
perfektes Jahr. Du bist Verleger. Oder man muss sagen, Verlegersohn eigentlich, in voller Verantwortung, der dann eines Tages auf einer Parkbank so ein liebevoll gestaltetes Album, Kalender, Scrapbook-mäßig findet. Du nimmst es dann noch an dich. Der Typ, für den es ist, hat am gleichen Tag Geburtstag auch noch wie deine Figur. So, und dann wirst du aber neugierig und irgendwann kommst du auch dahinter, wer diese Frau ist.
Mhm.
Also, eine sehr süße kleine Geschichte. In Sachen Fundsachen bist du eher einer, der verliert Dinge oder der findet Dinge?
Ich bin grundsätzlich jemand, der verliert.
Ja, ich auch. Mit Mützen und Schals.
Mützen, Schals. Also wirklich, es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen zum Guten eingependelt. Aber auch aufgrund der vielen Reisen natürlich, was ich schon alles in Flugzeugen, den Zügen liegen gelassen habe, es ist schrecklich. Es ist wirklich schlimm. Es ist besser geworden. So viel darf ich hier bekennen.
Ja. Und ich finde, das Schlimmste ist noch nicht mal, dass man es verloren hat, sondern dass man es wieder mal erzählen oder eingestehen muss. Weißt du, dass man wieder gedisst wird dafür. Ach ja, du verlierst ja immer Dinge. Und wenn einem das immer anheftet.
Es gibt so diese alten Geschichten, so wenn man so in der Kindheit mal irgendwann irgendwas verloren hat. Also zum Beispiel so ein Portemonnaie oder irgendwas.
Ja,
also mit 5, 6 oder 7 oder 8, dann passiert es ja oft, dass man das sein ganzes Leben lang zum Beispiel von der Mutter und verliere nicht wieder deine Mütze, obwohl das einmal einziges Mal passiert ist. Und so ist es also bei uns zum Beispiel, ich bin ja viel auf Tour, wie gesagt, mit meinem alter Ego und besser gesagt mit meiner besseren Hälfte unserer merkwürdigen Ehebeziehung mit Ralf, wenn wir im Duo unterwegs sind, dann passiert das schon mal, dass der eine oder andere dem anderen das Handy hinterher trägt, du hast da wieder was vergessen oder so. Wir versuchen das möglichst zu vermeiden, weil wir genau wissen, das können wir jetzt noch wochenlang. Ja? Und das schärft ein bisschen die Konzentration, aber so ganz auszuschließen ist es leider trotzdem bis heute nicht.
Hast du mal was gefunden? Also mal richtig, wo man sagt, wow.
Überlege ich.
Ja, ich habe auch gerade mich überlegt und ich kann mich auch nichts erinnern.
Also sagen wir mal so richtig, nee, glaube ich eigentlich nicht. Ich habe schon sehr oft Menschen was hinterhergebracht, weil sie gerade aus dem Café gingen oder so. Das habe ich schon gemacht, weil in tiefer Sympathie für diesen Vorgang aus eigener Kenntnis.
Und man hat gleich das Gefühl, man hat was Gutes getan.
Ja, man hat man ja auch.
Aber so ein Pillepalle eigentlich. Es bringt die Menschheit nicht wirklich weiter.
Aber den Menschen in dem Moment schon. You made my day. Ich habe das auch oft erlebt. Ich habe das tatsächlich auch häufiger erlebt, dass Menschen dann, entschuldigen Sie, ist ein schöner Moment, wo man sagt, ach Gott sei Dank, es ist was zurückgekommen jetzt gerade.
Mir fallen da ganz viele Momente ein, wo jemand zu mir gesagt hat, Ihre Mütze. Oh Gott, danke. Danke. Dein Verleger ist ja auch so Mitte 50. Das ist natürlich ein kurioses Alter. Kommst du ja auch irgendwann mal hin?
Aber im nächsten Leben vielleicht.
Aber Mitte 50 für dich? Du bist doch Mitte 50 jetzt, oder?
Ich bin jetzt 60. Ich habe das schon hinter mir.
Der Verleger, den du spielst, der hat sich in dieser Comedy, gemütlich eingerichtet im Leben. Der hat keine großen Ambitionen mehr. Der führt eigentlich den Job nur lustlos weiter, den der Vater, der jetzt aber im Pflegeheim ist, begonnen hat. Also sein Leben droht auch so ein bisschen einzuschlafen. Wie oft hast du dir in deinem Leben einfach mal noch gewünscht, jetzt müsste mal was wieder passieren? Also bei ihm passiert es ja wirklich nur durch diesen Fundstück und dass er sich plötzlich für die Frau interessiert. Kennst du das?
Also, das kenne ich sehr
wirklich?
Gut.
Weil ich hab mal gedacht, bei dir war immer so viel los in deinem ganzen Leben.
Ja, aber nur weil solche Momente sehr oft passiert sind. Okay. Also mein erster Moment war einer der entscheidendsten Momente. Das war mit 30. Da saß ich im Schauspielhaus Köln in der Kantine. Da hatte ich gerade, ich glaube, das 6. oder 7. Jahr im Ensemble verbracht als Schauspieler im Theaterensemble. Und saß in der Kantine abends um 12 und hatte ordentlich einen im Schuschern. Und das war eine Situation, da war ich nicht glücklich. Da spielte ich, glaube ich, im 2. oder 3. Jahr in diesem Ensemble. Und ehrlich gesagt, ich war so ein bisschen eher einer von den Theatersoldaten. Das sind dann die Leute, die die tragenden Rollen spielen, also die mit den, die wirklich was tragen.
Ja, also Gegenstände. Es ist nicht der Romeo, der zum Balkon hochgucken darf.
Ich kriegte schon auch was zu tun, natürlich auch. Aber es war nicht so das, was ich mir so vorstellte. Die Hauptrollen habe ich nicht so durchgängig gespielt.
Aber ab und zu mal.
Ja, ab und zu, okay. aber relativ selten. Nein, ich will das jetzt aber auch gar nicht verbrämen. Es war keine gute Zeit und ich war eher so ein Ensemble-Soldat, der frustriert war.
Ja.
Und dachte mir, ich bin mit 20 in diesen Beruf gegangen, weil ich eigentlich ein Theaterstar werden wollte. Das war meine absolute Ambition. Und das ist irgendwie, also da sind wir weit von entfernt. In dem Moment habe ich gedacht und war wirklich frustriert. Und da war auch so ein Punkt, wo ich dachte, ich muss in meinem Leben was verändern. Es muss irgendwas passieren. Ich werde frustriert und ich werde ein nörgelnder Kantinenschauspieler. Und ich war schon sehr positiv formuliert. Ich war es bereits.
Ja.
Also, und an dem Abend tatsächlich ist das erste Mal bei mir so ein Punkt entstanden, wo ich gesagt habe, ich muss hier raus. Und dann habe ich am nächsten Morgen gekündigt für die kommende Spielzeit.
Ohne Angst zu haben, einfach jetzt erstmal auf der Straße zu
stehen. Ja, die Angst kam dann erst ein paar Tage später.
Und nicht zu verdienen.
Die Angst kam ein paar Tage später. Also am nächsten Morgen war der Entschluss sehr deutlich. Dann habe ich gekündigt, bin zum Intendanten rauf und habe ihm die Kündigung auf den Tisch gelegt, verbal und schriftlich, worauf er sehr erstaunt guckte. Ich sagte, das ist für mich keine Zukunft hier. Ich muss hier weg. Ich muss was Neues machen. Ich muss mich neu erfinden. Ich muss mein Esprit wieder kriegen, den ich ja mal hatte, als ich in diesen Beruf einstieg. Und dann wurde meine damalige Freundin und spätere erste Ehefrau, zwei Wochen später gab sie mir dann die wunderbare Information, dass wir eine Familie haben werden bald.
Unangenehm.
Und ich dachte, das ist an sich eine schöne Nachricht.
Ja,
aber jetzt sagen wir mal so, mit der Zukunftsplanung, die ich gerade so eben torpediert habe, durchaus eine echte Herausforderung.
Hattest du es abgesprochen mit dir, dass du kündigst?
Ja, natürlich.
Nein, das
ja, natürlich.
Okay,
ja, natürlich. Okay, okay, ja. Und dann dachte ich mir aber, und mein damaliger Intendant bekam dann irgendwie in kürzester Zeit auch Wind davon natürlich. Und rüttelte dann und sagte, naja, Stefan, also das jetzt kriegst du eine Familie und jetzt das geht ja nicht, also da bleibst du doch besser bei uns und wir können ja auch nochmal reden und so. Und dann habe ich damals gesagt, nee, wenn ich das jetzt mache, das Okay. Das verzeihe ich mir nicht. Das entsprach nicht meiner und entspricht bis heute nicht, aber auch damals, Gott sei Dank, hat es noch auch nicht meiner Mentalität entsprochen, irgendwie letztendlich noch auch zähneknirschend durch Probleme gehen zu wollen und beständig zu sein zu wollen mit dem, was man will. Und dann, nee, das geht nicht. Ganz im Gegenteil. Jetzt muss ich erst recht zusehen, dass aus dieser Entscheidung was Positives wird.
Aber was hattest du im Kopf? Also was passieren könnte? Man muss ja schon Perspektiven für sich selber haben. Also gingst du davon aus, ich krieg irgendwas beim Fernsehen, beim Film, ich gehe zu ein paar Castings und dann ergibt sich
nein,
was?
Nein, ich weiß gar nicht, ob ich so weit gedacht habe. Ich habe mir natürlich nicht ausgemalt, dass nichts passiert. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber ich habe damals schon gesagt, es ist der richtige Schritt. Ich muss noch mal ins Wasser und mal schauen, was passiert.
Aber nicht ein anderes Haus?
Doch, das wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Okay. Ja, natürlich. Ich wollte mich verändern. Ich wollte dort weg und wollte zurück zu meinem Selbstbewusstsein finden. Ich wusste, also jetzt aus 35, 40-jähriger zeitlicher Entfernung ist das nicht ganz einfach, das wirklich im Gedanklichen nachzuvollziehen. Aber ich denke schon, dass es damals einfach so ein Trotz war, Gott sei Dank, der gesagt hat, ich krieg das schon irgendwie hin. Und dann passierte genau das. Also 2 Monate gingen ins Land, die durchaus schwierig waren.
Ja, weil du ja auch nichts verdient hast.
Ja, in der Zeit schon. Ich habe ja für den nächsten August gekündigt. Das heißt, ich habe September gekündigt für die nächste Spielzeit.
Also vorher mir das geht ja das ganz ja anders nicht vor. Aber es klang halt so plakativ.
Nein,
irgendwie, ich gehe.
Nein.
Tschüss. Also
es ging schon um die nächste Zeit. Also die nächsten 8 Monate waren klar, weil es geht im Theater nicht. Man kann immer nur kündigen. Ja. Die müssen ja Planungssicherheit haben, wie man selber übrigens ja auch. Und so ging also 2 Monate ins Land, in dem ich mich mit meiner damaligen Freundin, späteren Ehefrau, dann Gedanken darüber machte, wie soll es denn bloß weitergehen danach, wenn das mal aufhört. Wobei das ja so üppig auch nicht war, was man da in den jungen Jahren verdient am Theater. Also es war von Nöten mal über Zukunft nachzudenken.
Es bezahlt die Heizung zumindest.
Ja, genau. Ja. Und dann ging 2 Monate ins Land. Bei meiner Frau hörte die Übelkeit auf. Und plötzlich klingelte bei mir das Telefon. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Und
okay, lass mich raten.
Na?
Hugo Egon-Balder.
Ja,
oder,
der gehörte auch dazu.
Oder ein Vertreter, also alles klar.
Der gehörte auch dazu. Ja. Erst kam ein Film.
Ach, ein Film. Ah, okay.
Adolf Winkelmann, mein erster Kinofilm, Nordkurve, was ein wunderbarer Einstieg ins Filmgeschäft war für mich. Das war meine erste Dreharbeit überhaupt. Das war auch eine sehr lustige Geschichte, weil Adolf Winkelmann und seine Filme kannte ich als Jugendlicher schon. Ich komme aus Unna, der lebt in Dortmund. In Dortmund gab es immer die Filmnächte früher, wo man noch rauchend und kiffend im Kino sitzen durfte, die ganzen Samstagnacht bis morgens um 5 und guckte sich dann 5, 6 Filme an, unter anderem dann eben die Trilogie, beziehungsweise die Abfahrer von Winkelmann, also waren Kultfilme damals. Und irgendwann saß ich im Theater in Köln und ging am Schwarzen Brett vorbei und da hing plötzlich ein Aushang, Adolf Winkelmann sucht für seinen neuen Ruhrgebietsfilm Ruhrgebietsschauspieler. Und da habe ich gesagt, ich hatte nie über Film nachgedacht vorher. Also ich wollte immer zum Theater. Aber ich gesagt, aber da möchte ich mitmachen. Und dann habe ich am nächsten Morgen beim Sekretariat im Schauspielhaus angerufen und gesagt, ich habe eine ganz schwere Angina, ich kann überhaupt nicht zur Probe kommen. Und habe wieder aufgelegt und gesagt, ich leck mich mal am Arsch und bin dann mit dem Zug nach Dortmund gefahren zum Casting. Und wir haben uns gesehen und geliebt und das war's. Und das wurde meine erste Kinorolle, beziehungsweise meine erste Kamerarolle als Schauspieler, was eine wunderbare Erfahrung war.
Toll, die dein ganzes Leben verändert hat dann, oder? Ab dem Moment. Also
ja, sagen wir mal so, sie hat mir eine Perspektive geöffnet, weil ich hatte es wirklich nicht auf dem Schirm. Ich hatte nicht vor, irgendwie vor der Kamera zu gehen. Ich habe mir schon gedacht, ich möchte Schauspieler bleiben, aber jetzt ja am Theater. Und das hat natürlich eine andere Möglichkeit offenbart, wo sie hat, also es könnte auch ganz spannend sein, ehrlich gesagt. Ich bin ja als Schauspieler sowieso immer in irgendwelche ungemachten Betten gehüpft. Ich bin mit 19 zur Schauspielschule gekommen, obwohl ich vorher niemals irgendein Theaterstück gesehen hatte. Ich habe es gespielt an der Schule, in Theaterkursen. Ja, aber ich war nie im Theater. Das erste Theater, was ich gesehen habe, war in Bochum bei Peimann. Als ich schon engagiert war für die Schauspielschule. Und beim Film war es ähnlich. Ich hatte nie geschmeckt, wie das ist, vor der Kamera zu stehen. Hatte das auch nie im Kopf. Und so kam es dann dazu. So kam dieser Film als erstes. Und dann kam der berühmte Anruf von Hugo Egon-Balder, ich möchte Sie gerne mal kennenlernen.
Aber guck mal, wo hatte der dich gesehen? Also du Theater in den Nebenrollen? Jawohl, eher nicht. Nee. In dem Film vom Winkelmann? Ja.
Vermutlich nee, auch nicht. Der war ja noch nicht draußen. Ja. Wir haben, als wir in Köln waren, was ja das Gute war, ich war ja in Köln engagiert, wo Hugo lebte auch natürlich und sein Unwesen trieb mit Tutti Frutti etc. pp. bei RTL. Und ich hatte einen wunderbaren Kollegen, auch ein großartiger Schauspieler, Bernd Gravert, der mit mir am Theater in Köln engagiert war und fast ebenso frustriert war über das, was da so für junge männliche Schauspieler passierte, nämlich zu wenig. Und da wir beide auch musikalisch sind, auch er Klavier spielte, und haben wir irgendwann gesagt, wir müssen irgendwas tun, wir müssen mit unserer Freizeit was tun, wir müssen irgendwas tun. Und dann haben wir einen Liederabend entwickelt, der hieß Brel Brecht Bukowski. Das waren Gedichte von Brecht, Gedichte von Bukowski und Chansons von Jacques Brel. Und haben dann mit zwei Figuren einen Abend entwickelt, wo jemand als Dichter auf der Bühne steht mit Brecht-Gedichten, der ja die wunderschönsten Liebesgeschichten, Gedichte des letzten Jahrhunderts geschrieben hat. Das wissen viele nicht. Also die vom Theater und die Literaten natürlich wissen das auf jeden Fall. Aber dem Publikum ist dieser Liebeslyriker Brecht nicht so bekannt.
Und er hat wirklich schöne Gedichte. Ich habe neulich bin ich über das erste gestolpert und
ganz
dachte,
wundervoll.
Richtig schönes
ganz
Gedicht.
Ganz wundervoll. Ich habe ja auch eine permanente Lesung über Liebeslyrik, wo der natürlich hoch vertreten ist. Und der andere war dann Bukowski, die Figur, meine Wenigkeit, die dann diesem armen Herrn da oben, der versuchte Liebeslyrik zu erklären über Brecht, permanent Bukowski unten konterte, was natürlich ein hartes Brot ist. Ja. Und getroffen haben sie sich dann auf der Bühne in Brel-Chansons. Mhm. Und wir haben uns dann gegenseitig begleitet, je nachdem. Das war ein ganz wunderbarer Abend. Und den haben wir in Köln in einem ehemaligen Puff abends, freitags und samstags abends, in den Nachtvorstellungen gespielt.
Und da war der Ball dann zufällig. Und kam aus der Tür und dachte, was ist denn dann für Musik?
Und so, ja, kommt ja sehen und sind aber auch gleichzeitig Schauspieler. Ich brauche auch jemanden, der das kann. Und dann sind wir dann mal zusammen. Und dann dachte ich mir, ja, interessanter Typ. Ich lasse ja nie was aus im ersten Moment, vor allen Dingen, wenn es noch nichts kostet. Und dann haben wir uns getroffen und auch da war es wieder so, wir haben uns von Anfang an verstanden. Und so habe ich gesagt, ich probiere das mal aus.
Skeptisch oder?
Skeptisch war ich schon. Also, na klar, also Comedy war, Monty Python war ich ein großer Fan von. Und das, was er mir erklärte, klang so ein bisschen danach, aber da weiß man ja nie genau, wo es hinführte. Und dann haben wir uns mal getroffen zum Testarbeiten. Also ich war einer der letzten, glaube ich, die er dazu holte, von den sechs Anfänglichen. Und dann haben wir uns dann irgendwann Hürt Karls Scheuren da in irgendeinem Studio getroffen und dann habe ich die anderen Kollegen alle gesehen und dachte mir, nachdem ich reingekommen bin, ich muss hier sofort wieder raus. Wiegald hatte damals, glaube ich, schon sein Rasenkostüm an und ich dachte, was ist das hier? Ist Karneval, ist doch noch gar nicht. Und so. Und dann haben wir ein oder zwei Tage miteinander probiert und irgendwie dachte ich, ach, das ist aber eigentlich, man konnte ja machen, was man wollte. Ja. Also vor allen Dingen war man auch angehalten dazu, zu machen, was man wollte.
Also wir hatten Wiegald Boning, wir hatten Mirko Nonchef, wir hatten Esther Schweins.
Esther Schweins war damals
noch nicht
dabei. Olli Dietrich war dabei, Wiegald Boning war dabei, Mirko Nonchef war dabei, Tanja Schumann da war dabei und meine Wenigkeit. Und
das Lustige ist ja, ich fand es ja wirklich komisch damals, als ich es gesehen habe, dass du dabei warst. Weil du warst relativ normal, im Gegensatz zu allen anderen. Mhm. Und dann las ich irgendwo, ja, das ist eigentlich ein richtiger Schauspieler. Das hatte für mich auch noch so eine Bedeutung. Ich habe damals auch ganz viel Theater geliebt und dachte, das ist ein richtiger Schauspieler. Aber der passt so erstmal gar nicht in diese Riege rein.
Ja, das habe ich auch gedacht. Und Hugo sagte, und genau das habe ich. Ja, und genau das brauche ich. Ich habe gesagt, ich bin eigentlich auch gar nicht komisch. Sagt er, genau das brauche ich.
Ja, das war clever von ihm.
Glaub nur weiter, du bist nicht komisch. Genau das wollen wir.
Das ist auch der Boost für das Selbstbewusstsein. Ja? Du bist nicht komisch. Genau das brauchen wir. Aber wie schnell hast du dich reingefunden in die Truppe? Wie schnell hast du dich da zu Hause gefühlt?
Ja, ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Vor allen Dingen nach einem halben Jahr habe ich dann angefangen, auch meine eigenen Dinge zu testen. Also
Wie zum Beispiel, was kam von dir?
Naja, wir haben also diese Sendung gemacht, das erste halbe Jahr. Das waren erstmal Probeläufe, das muss man sich heute mal vorstellen. Der RTL hat, glaube ich, damals 2 oder 3 Millionen Mark ausgegeben, nur für Probeläufe.
Ohne, dass es zu sehen war.
Nein,
im
es war
Fernsehen.
Nicht zu sehen. Es war einfach nur ein Test. Die große Show mit Publikum und allem drum und dran. Haben wir 5 Piloten gedreht, um einfach mal herauszufinden, wie es funktionieren könnte. Dann sind wir auf Sendung gegangen, dann kriegten wir erstmal unglaubliche Kübel über den Kopf geschüttet von allen Feuilletons und des deutschsprachigen Raums, was das für ein Müll und für ein Dreck sei, bis dann 4 Wochen oder 5 Wochen später plötzlich die Einschaltquoten in die Höhe schossen und dann die gleichen Feuilletons, Fatz und wie sie alle hießen, sagen, was das für ein unglaublich intelligentes Zeug sei. Also damals habe ich sehr gelernt, mit Medien und Kritik umzugehen. Und dann haben wir uns natürlich wahnsinnig viel bedient. Also wir haben unglaublich eine tolle Redaktion gehabt. Man konnte sich also als jemand wie ich, der eigentlich vom klassischen Theater kam und mit dieser ganzen großen internationalen, vor allen Dingen englischen und amerikanischen Show-Comedy nichts am Hut hatte oder sich nicht auskannte, wir konnten uns alles angucken. Die hatten alles besorgt über Saturday Night Live, über Monty Python, was ich kannte.
Ja,
und
damals gab es ja noch kein Internet, muss man auch wissen.
Ja,
da wurde einfach eine VHS aus Amerika geschickt.
Ich habe von morgens bis abends mir irgendeinen Kram reingezogen und Leute kennengelernt und so. Und irgendwann dachte ich, dieses Stand-Up-Comedy, das gefällt mir irgendwie. Das ist so aus dem Stegreif, also was natürlich nur so aussah. Und dann bin ich dann irgendwann zu Hugo gesagt, das finde ich. Und sagte, ja, dann probier das mal. Schreib mal dein eigenes Zeug und dann gucken wir mal. Und dann lief es darauf hinaus, dass ich so nach 3/4 Jahr, hatte ich mir so meine ersten kleinen Stand-Ups zusammengeschraubt, zum Teil auch mit Autorenhilfe und Alarm. Und dann sagte ich, ja, gut, das probieren wir jetzt mal aus. Ich sage, wie probieren wir das aus? Ja, wir machen ja jedes Mal am Freitagabend machen wir ein Warm-up, bevor die Sendung losgeht. Und du machst das jetzt mal. Du gehst mit dem Zeug mal raus. Und jetzt war es aber natürlich so, wir waren bereits relativ erfolgreich. Und jeder hatte auch so sein eigenes Publikum innerhalb dieser 6-köpfigen Truppe. Die Leute, das war ja auch das Erfolgsgeheimnis, dass jeder so Leute an sich band, die dann diese große Masse an Zuschauer gebunden hat. Und man hatte schon bei denen ein Steinenbrett. Das heißt, die sind einem schon mit gewissem Wohlwollen begegnet, wenn man dann, wie ich dann irgendwie vor der Sendung raufkam, ja, ich erzähle jetzt mal 10 Minuten lang was oder 5 Minuten oder so. Es war natürlich unterirdisch am Anfang.
Aber Sie haben gelacht?
Aber ich konnte mich messen. Also ich konnte probieren. Und das habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr gemacht, so sehr regelmäßig. Und irgendwann sagte er dann so, das ist jetzt soweit, jetzt raus mit dem. Und dann habe ich, glaube ich, meinen ersten Stand-Up habe ich, glaube ich, gemacht nach einem Jahr. Und so bin ich übers Schreiben gekommen, dann habe ich die Nummern für Mirko und mich geschrieben und so bin ich überhaupt in eine ganz andere Ecke von Unterhaltung gekommen, was mir großen Spaß gemacht hat und was ja bis heute auch Teil zum Beispiel meiner Shows ist. Also ich mache ja Konzerte.
Und singst von Karl Ranseier.
Nee, das mache ich natürlich nicht.
Das war's.
Ja, aber ich habe damals angefangen, meine Musik, die ich ja damals als Liedermacher schon geschrieben habe, immer mehr im Laufe der Zeit zu einer Stilistik zu verarbeiten, dass ich, wenn ich meine Shows mache, ist da sowohl sehr ernsthaft gemeinte und auch gemachte Liedermachermusik drin und trotzdem versuche ich natürlich einen Abend auch entertainmentmäßig aufzulockern. Das heißt, ich versuche, und da meine Spuren habe ich bei Samstagnacht begonnen damit. Und das werde ich natürlich nie vergessen. Und vor allen Dingen ist das ein unglaubliches Zubrot zu meinem eigentlichen Beruf gewesen.
Du warst damals ein Popstar plötzlich.
Ja, das waren wir.
Ja, ihr war Popstars. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Schräg.
Aber gut, schräg, oder?
Ja, zum Teil aber auch nicht. Weil ich ganz ehrlich gesagt, ich habe schon am Anfang sehr gehadert, so als ausgebildeter Shakespeare, was weiß ich, Schauspieler dann in die Comedy, was mir Spaß gemacht hat.
Und dann noch Comedy Privatfernsehen.
Gleichzeitig war es aber natürlich immer, war die Angst, weil man selber extrem grün hinter den Ohren war noch, dass mich das möglicherweise festsetzen könnte und mich eigentlich, für mich war das ein toller Ausflug, aber ich hatte nie vor, als Comedy-Star mein Leben zu bestreiten. Für mich war das eine ganz tolle Geschichte. Und plötzlich wurden wir alle natürlich zu sogenannten kleinen Popstars, wie du das gerade genannt hast. Und meine Sorge war schon auch immer präsent, hält mich das möglicherweise irgendwann mal zurück, wieder in etwas hineinzugehen, was ich eigentlich auch ganz gerne machen würde.
Was Ernsthaftes,
und das war
Geld.
Schon verschroben. Also das war, Hugo sagte immer, das ist wie, der ist komisch, aber wie so eine Zicke am Strick. Also jedes Mal, wenn es zu komisch wird, dann wird er ein bisschen unruhig. Und das ist nicht falsch. Da hat er völlig recht gehabt. Und damit habe ich schon eine Weile gehadert, so dass es mir auch eine Weile nicht so ganz einfach war, diesen Erfolg zu genießen. Das ist dann gekommen, okay, irgendwann mit der Zeit. Aber am Anfang war ich schon ein bisschen, naja, mal gucken, ob das so das Richtige ist jetzt für mich. Und es gab dann eine Geschichte, die das Ganze dann so kulminieren ließ. Ich weiß nicht, wir waren dann bis jetzt in diesem komischen Sender RTL, der ja damals schon komisch war. Heute ist er unterirdisch, damals war er komisch, aber auch schon ziemlich unterirdisch übrigens. Und waren diese Insel, wir konnten da machen, was wir wollten tatsächlich, weil es dann plötzlich auch ein Riesenerfolg wurde. Und dann gab es irgendwann mal einen Punkt, da kam dann der Produzent auf uns zu und sagte, ja, RTL hat sich da was überlegt, das ist ja so erfolgreich und wir möchten gerne, dass ihr alternierend samstags ab 20 Uhr als Programmansager durchs Programm führt. Bis ihr dann, ne, ihr sagt die jeweiligen, und ich sag, was soll ich's machen? Naja, wir fangen mit den Nachrichten, dann sind die Nachrichten vorbei, dann macht ihr in eurer Art und Weise, macht ihr den nächsten Programmpunkt, bis ihr dann selber auf Sendung geht und so.
Und das gab's.
Ja, und ich habe gesagt, mein Leben lang gehe ich nicht als RTL-Programmansager vor die Kamera. Naja, das ist aber jetzt, das muss schon so sein, die wollen das so. Und das war dann der nächste Punkt, weil ich sagte, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt wird's dann eng. Und dann habe ich mich auf meine Hinterbeine gesetzt und habe gesagt, nur über meine Leiche. Das wird aber schwierig, weil dann könnte es sein, dass RTL dich auf dich verzichten möchte.
Da kann der Hugo aber unangenehm sein, oder?
Das nee, ist der Hugo war das nicht.
Das war nicht der Hugo.
Das war Jackie der Drexler, aber auch der Jackie? Natürlich in Ansage von RTL. Das war ja seine Aufgabe. Und ich habe dann gesagt, habe ich mich mit Hugo zusammengesetzt und habe gesagt, tut mir leid, Hugo, dann wird das Ende unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Weil soweit, ich werde hier keine Programmpunkte von RTL ansagen, ich bin doch nicht bescheuert. Und dann hat er damals gesagt, ja, das verstehe ich schon ganz gut, aber die machen gerade richtig Druck und gesagt, ja, dann lassen wir es. Und dann hat er tatsächlich die Axt rausgeholt und ist zu Thoma gegangen und hat gesagt, das kommt nicht in Frage, ich will nicht auf den verzichten und der geht sonst. Und dann war die Sache erledigt.
Oho.
Also solche Dinge gab es auch in der Zeit, ja.
Du hattest Gewicht. Auf jeden Fall. Ein Gewicht. Der Herr Thoma hat immerhin.
Sagen wir mal so, das war eine Sendung. Das war eine Sendung, die natürlich aus diesen Komponenten bestand. Da waren sechs verschiedene Leute und sechs verschiedene Leute waren der Garant für den großen Erfolg. Also jeder Einzelne von denen hätte das sicherlich nicht so hingekriegt. Und da wir das große Glück hatten, nach anderthalb Jahren eine so homogene Truppe zu sein, oder besser gesagt eine heterogene Truppe, die nach draußen so homogen wirkte, war das natürlich klar, dass da waren sie schlau genug zu sagen, die können wir nicht auseinanderbringen.
Ob nun RTL Samstagnacht oder dann wieder Theaterarbeit oder als Musiker auf der Bühne mit deinem eigenen Programm, du warst schon mehr oder weniger so dauerbeschäftigt, ne?
Also, ich bin von meinem 19. Lebensjahr also schon, eigentlich immer in Arbeit gewesen, ja.
Was auch nicht immer
so
der Fall ist
bei
SchauspielerInnen. Also es gab viele Erfolge, aber trotz Dauerbeschäftigung, was waren die Täler? Was empfindest du zum Beispiel als Niederlage auch?
Es kam dann nach 4 Jahren, Samstagnacht, habe ich gedacht, nein, ich muss hier wieder weg. Also ich muss jetzt mal langsam mich mal wieder darum kümmern, was ich sonst noch in meinem Leben, weil ich wollte nicht nur Comedy machen. Das führte dann zu großen Diskussionen mit dem Sender RTL, weil der sagte, nee. Also nach 4 Jahren habe ich gesagt, ich möchte aufhören. Mhm. Weil ich sehe, und das war auch Fakt, dass das Ganze immer mehr Väter bekam, der Erfolg. Also auch immer mehr Leute, die versuchten reinzureden. Auch immer mehr Leute, die versuchten plötzlich zu sagen, du mit diesen Witzen da über die Kirche und so, das müssen wir jetzt mal ein bisschen lassen. Und ich habe damals, wieso das denn? Also ich meine, wir waren ja froh, wenn wir jede Woche irgendwie einen Beschwerdebrief von der katholischen Kirche auf dem Tisch hatten. Dann wussten wir, machen was richtig. Das lief auch 3 Jahre gut so, bis wir dann die ganzen Preise geschüttelt. Und dann irgendwann wurde das dann, ja, da müssen wir jetzt ein bisschen weniger. Und da habe ich gesagt, nee, also. Und nach 4 Jahren habe ich Gefühl, wenn wir nicht aufpassen, dann wären wir zur normalen Unterhaltungssendung. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und in Kombination mit dem Willen auch wieder Filme zu machen oder andere Sachen zu machen, habe ich dann nach 4 Jahren gesagt, ich möchte eigentlich aufhören. Und dann haben sie gesagt, nee, du hast noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann haben wir extrem diskutiert, weil die Werbekunden bestehen darauf, dass du bleibst und solche Geschichten und so. Und dann haben wir uns nach langer Zeit dann doch auf etwas vereinigen können, sodass ich drehen konnte schon. Und dann kam Tatort.
Dann kam der Tatort.
Dann kam der Berliner Tatort. Und das war natürlich...
Aber auch interessant, dass Sie dich aus diesem Comedy-Format als Tatortkommissar verpflichtet haben.
Ja.
Oder ungewöhnlich?
Es war sehr ungewöhnlich. Es hat, glaube ich, ein bisschen was mit der Verzweiflung des SFB, wie es damals noch hieß, des Senderfreien Berlins zu tun gehabt, weil sie hatten eine Tatortschiene, die überhaupt nicht mehr lief. Was auch damit zu tun hatte, dass sie die Einzigen waren, die auf Video drehten damals schon. Also der Berliner Tatort war damals extrem in Misskredit geraten. Und das Ganze gipfelte damit, dass sie irgendwann mal einen Film drehten, der von der Senderabnahme ausgeschlossen wurde. Das heißt, die Senderabnahme der ARD sagte irgendwann, als sie eine Vorlage für einen fertig produzierten SFB-Tatort hatten, der wird nicht um 20:15 gesendet, der ist nicht sendefähig für dieses Programm. Und da war Schluss. Da brachen dann Dämme und ich denke, die Redaktion wurde umgestellt, die Produktion wurde entlassen etc. Da ging es richtig zur Sache. Und dann überlegte man sich mit einer neuen Programmdirektorin, was machen wir mit diesem Tatort? Wir wollen ihn ja bestehen behalten beim SFB. Und dann kamen sie wohl auf wilde, abenteuerliche Ideen.
Aber immerhin der seriöse Schauspieler, der in dieser erfolgreichen Comedy-Truppe ist. Von daher macht es wieder Sinn.
Ja, und dann kriegte ich dieses Angebot und war natürlich freudig schockiert.
Ja.
Weil es ist ja so, wenn man nach 4 oder 5 Jahren als Comedy-Star in Anführungsstrichen aufhören, dann kriegt man ja auch erstmal nur Comedy-Geschichten. Man ist ja festgelegt auf eine gewisse Art und Weise. Also
man ist ja in Deutschland.
Ich bin ja, das ist woanders.
Das ist woanders auch so. Schubladen gibt es überall.
Schubladen gibt es überall. Und mit Schubladen kenne ich mich in meinem Leben mittlerweile wirklich gut aus. Und das war damals ja auch so. Und dass dann plötzlich die Königsklasse der deutschen Fernsehunterhaltung auf einen zukommt im seriösen Bereich, gerade im Krimi-Bereich, und sagt, das war für mich natürlich das waren 7 Berichtige, weil ich konnte natürlich, hatte die Möglichkeit von einem auf einen anderen Tag im höchst dekoriertesten Fernsehbereich das Image zu wechseln. Und kriegte dieses Angebot und war, ich war wirklich euphorisch. Berlin, Tatort, hallo. Wir reden von 1999, Anfang 99 war das, glaube ich. Und dann bin ich da hingefahren nach Berlin und so. Und dann sagten sie, ja, aber wir wollen das neu umstellen und so. Und dann habe ich gesagt, ja. Und da hat Gott sei Dank auch mal so einen lichten Moment gehabt. Ich habe gesagt, ja, aber eins muss ich gleich dazu sagen. Ich habe ja 5 Jahre lang Wegwerffernsehen gemacht. Das ist es ja. Einmal in der Woche auf Video und was weiß ich. Der Tatort in Berlin, also auf Video mit mir nicht. Und dann sagten sie, wie? Ja, ihr seid ja die Einzigen, die das auf Video drehen.
Und das sieht man dann auch, also weil das von der Bildqualität,
das
ist nicht so.
Richtig,
das sah dann ein bisschen aus wie Lindenstraße.
Das sah wirklich schlimm aus. Und natürlich kamen sie dann immer an und so, ja, wir haben da neue Kameratechnik und so. Ich habe das alles gesehen, ich habe nein. Und dann sagte ich, ja, das ist aber bei uns obligatorisch, das geht nicht anders. Und da habe ich gesagt, ja, tut mir leid. Also da war ich wirklich momentlang, wundere mich bis heute noch, dachte ich mir, ach nee, aber das möchte ich nicht. Also ich möchte, also wenn ich das, dann möchte ich es auch richtig sehen. Also nicht in diesem komischen Videoscheiß da. Und habe dann gesagt, nee, das kommt für mich nicht in Frage.
Interessant, ich kann
und bin dann schmerzverzerrt aus diesem SFB raus. Bist du verrückt, du hast den gerade weggeworfen. Nun hatte ich aber ein Glück.
Aber du hast nie an das Geld gedacht in der Sekunde.
Ich
an das Geld, was da kommt mit so einem Tatort.
Nein, das ist
nicht so dein Ding. Okay, dein damaliger.
Mein damalig designierter Partner Dominik Raake hatte offensichtlich, ich kannte ihn damals noch nicht, aber sie hatten mit ihm auch schon geredet und sie hatten sich dieses Duo wohl vorgestellt, hatte offensichtlich die gleiche Einstellung. Und dann war es tatsächlich so, und das war einer der vielen großen Glücksmomente. Ich bin von Glück sehr begünstigt gewesen in meinen Karrierejahren, was das angeht. Hatte auch abgesagt und 4 Monate später klingelte das Telefon. Das Thema war für mich längst erledigt. Und sie sagten, wir haben uns das neu überlegt, wir drehen auf Film. Wären Sie noch dabei? Hm. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann haben wir angefangen. So, und jetzt kommen wir aber zu der Niederlage, nach der du gefragt hast, lange Rede, kurzer Sinn.
Hat die mit den nur 6 Folgen Tatort zu
tun? Ja, ich habe 6 Folgen gedreht.
Und wenig,
klar. Und merkte nach 4 Folgen, ich bin nicht klargekommen mit den Leuten. Ich bin mit der Produktion nicht klargekommen, ich bin mit den Drehbüchern nicht klargekommen. Es war ein relativ, das muss ich heute auch, das sage ich auch heute immer noch ganz offen, das war eine relativ schlampige Arbeit des damaligen Senders. Die haben es sich sehr leicht gemacht. Die haben gedacht, okay, jetzt sind wir wieder da. Wir waren ja ganz am Anfang auch relativ erfolgreich. Die Filme waren ganz gut, die liefen gut, die Einschaltquoten waren gut und alle sagten wieder, wunderbar, wir sind alle. Und wir haben gesagt, Moment mal, wir fangen gerade an. Das müssen jetzt die besten Regisseure werden in Deutschland und die besten Kollegen werden. Wir sind in Berlin, ja. Und denen war das wurscht. Die fingen schon wieder an zu klüngeln damals im SFB. Und das gipfelte darin, dass ich irgendwann zu Hause saß und das neue Drehbuch für die neuen Dreharbeiten bekam für den Tatort und las dieses Drehbuch durch und dachte, ich komme hin und vorne. Ich glaube, ich meinen damaligen Partner Dominik Rake angerufen und sag mal, kennst du dieses Buch? Ich kenne mich damit nicht aus. Und er sagte, ich finde es auch ganz merkwürdig, die Figuren alles so komisch. Dann habe ich beim SFB angerufen. Ja, das ist ein großer Fehler. Das wird noch überarbeitet und so. Das kommt jetzt. Nächste Woche kommt die neue Fassung. Dann kam eine Woche später das neue Buch. Jetzt hatte aber irgendjemand in der Produktion nicht aufgepasst und das Buch wirklich kontrolliert, weil es kam eine neue Fassung mit dem Deckblatt der alten Besetzung der Vorgänger. Sie hatten also ein Buch der Vorgänger einfach aus der Schublade gezogen und hatten noch nicht mal in der Bearbeitung dafür gesorgt, dass die Rollennamen wenigstens ausgetauscht wurden. Ich bekam also ein Buch mit einer Rollenbeschreibung, die den Namen des Vorgängers meiner Rolle hatte.
Ganz anderer Typ natürlich auch als du.
Also. Und da war natürlich Schluss.
Okay.
Da gab es ein Eklat. Ja. Da habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend. Dann gab es ein großes Agenturtreffen mit den Kollegen und. Und das führte dazu, dass der ganze Film um 2 Monate verschoben werden musste, weil sie natürlich eingesehen haben, dass sie sich darauf nicht einlassen. Okay, das wird alles neu geschrieben. Und das waren so Dinge, die alle in dieser Zeit passiert sind. Und irgendwann saß ich dann da und dachte, das hat keinen Sinn. Und dann habe ich meinen Vertrag nicht verlängert. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Geschichte. Und die haben darauf plädiert, dass wir gesagt, das macht er schon, der geht da schon, der ist ja nicht verrückt. Ich habe ja meinen Vertrag erfüllt und es gab einen neuen Vertrag für die weiteren 6 Folgen und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann kam der Punkt, an dem sagte, also nächste Woche Donnerstag muss das von Ihnen unterschrieben sein. Und ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Nicht unter diesen Bedingungen. Ich möchte da nicht weiter so arbeiten. Und dann platzte das. Und dann gab es Anfragen von der Öffentlichkeit. Wieso? Jetzt ist doch gerade mal ein neues Team endlich mal da, das wieder funktioniert. Jetzt hört er schon wieder auf. Und damals habe ich so als alter Ruhrgebiets-Gentleman gesagt, ich rede nicht über Interne. Was ich aber natürlich nicht bin. Ich bin Vollidiot. Natürlich nicht wusste, dass man natürlich bei der Redaktion bzw. Redaktion des SFB natürlich durchaus nachgefragt wurde. Und diese Dame damals stand natürlich unter Druck. Ja. Warum geht der jetzt? Warum lassen Sie denn gehen? Und so. Und dann sagte sie folgenden Satz. Ja, da könnte sie nicht viel zu sagen. Sie könnte nur so viel dazu sagen, dass ihre Kollegen, also ihre Schauspieler dieses Tatorts, ja eigentlich im Grunde genommen genauso viel verdienten wie die anderen. Das war ein reiner Fakt. Es bezog sich ja nicht auf mich. Und es war auch nicht die Behauptung, der hat mehr gefordert. Aber dieser Satz stand im Raum. Und jeder in den Feuilletons oder in den Berichterstattungen dachte, ach, der hat zu viel gefordert.
Ja,
stand am nächsten Morgen dann in der Gala und was weiß ich so, Jürgens hat sich verpokert. Und ich saß zu Hause und musste mir diesen ganzen Shitstorm anhören und dachte, dann habe ich mit ein paar Kollegen vom Film geredet und sagte, Stefan, halt bloß die Fresse. Wenn du jetzt auch noch dagegen redest, dann geht das richtig ins Sommerloch. Okay. Wir wissen ja alle, warum du gehst. Aber ich habe damals den großen Fehler gemacht und habe nicht begründet, warum ich gegangen bin. Okay. Und so wurde mir ein halbes Jahr hinterhergeschmissen, der Jürgens, der will zu viel Geld.
Er kriegt dann nicht so viel wie bei RTL.
Und das habe ich in meinem Leben nicht vergessen. Das hat mir wirklich wehgetan.
Aber du hast einmal im Leben, hast du wenigstens diesen Satz gesagt, ich rede nicht über Interna. Weißt du, also das muss es dir wert gewesen sein. Einmal im Leben diesen Satz sagen.
Der hat mich ordentlich gekostet.
Gut. Aber zumindest keine Jobs im Anschluss. Du spielst seitdem Theater, du bist als Musiker auf der Bühne.
Naja, es gab schon so, also auch nach dieser Tatortabsage gab es, um das zu sagen, gab es eine Hungerphase. Und ich habe in meinem Leben einige Hungerphasen erlebt, also auch finanzielle Hungerphasen.
Ja.
Weil ich wurde natürlich erstmal in ARD-Produktionen habe ich in den nächsten 2-3 Jahren so gut wie gar keine gesehen, weil man hört ja nicht beim Tatort auf.
Ja. Naja, du wolltest ja auch so viel Geld schließlich.
Ja, das kommt nur dazu.
Man konnte
ja
sich dich auch nicht leisten. nächsten?
Also die nächsten zwei, drei Jahre nach Tatenmachen, nach meiner Aufgabe vom Tatort, waren harte Jahre.
Ja, was hast du gemacht?
Ich hab mich mit meinen Soloabenden über Wasser gehalten.
Während du in Spanien ja gewohnt hast.
Ja, und bin in Deutschland auf Tour gegangen und hab vor 100 oder 150 oder mal 60 oder mal 30 oder mal 180 oder mal zwar auch 250 oder auch ein bisschen mehr meine Soloabende gespielt und damit meine Familie und die Finanzen irgendwie einigermaßen im Lot gehalten. Aber es war hart, es war wirklich hart.
Ja. Und Papa war nicht zu Hause?
Und Papa war oft weg. Also ich war, glaube ich, in den Jahren, also vielleicht 4 Monate zu Hause, den Rest bin ich umhergeschwirrt. Ja.
Wie oft konntest du die Familie auch mitnehmen, einfach wenn ihr eure kleine Tour gemacht habt?
Nein, das ging nicht, weil die Kinder waren ja im Kindergarten, also in der Grundschule, die konnte man ja nicht da rausreißen. Das waren schon bewegte Jahre. Aber wie gesagt, die lebten im Süden und also wir wollen hier nicht irgendwie jammern, um Gottes Willen nicht. Aber ich will damit nur sagen, es war kompliziert, auch mitunter.
Du hast außerdem auch noch Gedichte geschrieben. Also du hast ein Gedichtband rausgebracht vor einiger Zeit. Love Letters, mutwillige Liebesergüsse. Wann hast du angefangen, auch Poesie zu schreiben?
Damit habe ich überhaupt angefangen. Das war das allererste, was ich getan habe.
Im hohen Alter.
Im frühen Alter mit 15, 14, 15, 16.
Ach so, das war
15,
überhaupt
16.
Noch vor der Musik.
Ja, damit hat alles
vor angefangen. Der Gitarre, vor dem Klavier.
Ja, vor dem Klavier war es nicht. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, Klavierunterricht zu bekommen, weil ich musste. Bei uns gab es halt ein Klavier zu Hause. Ich komme aus sehr klaren bürgerlichen Verhältnissen, die mit Kultur und Kunst eigentlich wenig zu tun hatten. Mein Vater ist Handwerker gewesen, meine Mutter war Kaufmannsfrau. Also die mit Kultur und Hochkultur erst recht eigentlich so gut wie nichts am Hut hatten. Aber es gab ein altes Klavier von meinem Großvater, der Volksschullehrer war und dementsprechend natürlich auch musikalisch sein musste. Das war ja so. Und da gab es dieses alte Klavier. Also haben meine Eltern gesagt, die Kinder müssen Klavierunterricht nehmen, wenn schon was da ist. Ich habe es gehasst. Mit 10 Jahren angefangen. Und dann kam die Pubertät. Wie Helge Schneider immer so treffend gesagt hat, die schlimmste Zeit des Mannes ist die Zeit in der Pubertät und die zweitschlimmste ist alles danach. War meine Pubertät auch sehr schwierig.
Und du warst auch schwierig?
Ich war ganz schwierig.
So ein Rock'n'Roller,
alle gingen zum Fußballverein, ich fand's zum Kotzen und hab dann irgendwie tiefgreifende, melancholische Gedichte geschrieben.
Mit
dann
16?
Mit 14. Mit 14, 14, 15 habe ich angefangen. Okay. Und dann gab's halt dieses Klavier da im Wohnzimmer und irgendwann dachte ich, naja, vielleicht könnte ich ja mal gucken, ob man da musikalisch was verbinden machen. Und da, so habe ich über die Gedichte angefangen, meine ersten Songs zu schreiben. Das war mein Werdegang zum Ausdruck, zum künstlerischen Ausdruck grundsätzlich. Also Gedichte habe ich, das war das allererste.
Das war sogar das allererste.
Ja, und das habe ich dann 30, 40 Jahre nicht mehr gemacht, weil ich Songs geschrieben habe.
Ja.
Was ja letztendlich auch ein Gedicht ist.
Ja.
Und habe dann mit 15, 16 meine ersten Bands gehabt und von dem Moment an habe ich keine Gedichte mehr geschrieben, sondern fast nur noch Songs. Und richtig zu dichten oder lyrische Anwandlungen auszuleben, die habe ich dann erst in jüngerer Zeit wiederentdeckt für mich.
An wen waren denn die Gedichte gerichtet damals?
Damals?
Hat sie jemand zu lesen bekommen? Hast du damit Eindruck bei den Mädchen machen können?
Meine erste Freundin musste das auch über sich ergehen lassen, fürchte ich.
Hat die sich nicht gefreut?
Doch, sie hat sich gefreut, zumindest hat sie so getan. Aber in erster Linie war es eine innere Nabelshow. Also ich habe, wenn ich da heute noch mal reingucke, was ich vor vielen Jahren mal fälschlicherweise getan habe, so dass einem die Fußnägel bis zum Hals raufrollen. Aber das
ist
gehört
doch
eben
da, ja, aber so muss das doch auch sein.
Natürlich, so muss das auch sein. Und also die schlimmsten Sachen habe ich alle schon geschrieben.
Aber warst du denn so eine Art Außenseiter auch?
Ja, definitiv.
So richtig.
Mir wollte keiner im Landschulheim ins Zimmer.
Aber warum nicht?
Ja, weil du
kein Fußballspiel
warst. Weil ich nicht wusste, wer ich bin. Ich kam mit dieser Art und Weise, die Jungs gehen in Verein und ich war auch mal im Handballverein, was ganz schrecklich war. Einer meiner Sätze in meinem aktuellen Programm ist, ich hatte mit 15 zwar noch keine Schambehaarung, aber ich hatte schon Songs geschrieben, die Titel trugen wie, ich habe mein ganzes Leben lang nach dir gesucht. Und das beschreibt es genau. So, Punkt. Jetzt kann sich jeder denken, was er will. Das war meine Situation damals.
Wie groß war dein Selbstvertrauen?
Gleich null. Also ich würde sagen, auf einer minus 10 würde ich.
Okay. Wann hat sich das geändert?
Als ich anfing, Musik zu machen.
Mit der Musik.
Und dann ich komme aus einer Kleinstadt, wo aber viel los war, was das angeht. Hab dann angefangen, Musik zu machen, und zwar mit Leuten über eine Musikschule, die außerhalb meines Gymnasiums waren, wo ich schon natürlich meinen Ruf weg hatte. Ach, der ist ja furchtbar und was weiß ich. Und so kam ich mit neuen Leuten zusammen, die mich in meiner Biografie nicht kannten. Da war ich 15 oder 16. Das war meine Rettung. Okay. Plötzlich ich konnte mich neu erfinden. Das habe ich auch getan. Mhm. Und dann führte es dazu, dass ich dann mit 18 plötzlich dann, glaube ich, stellvertretender Schulvertreter der gesamten Schule war.
Wow, das also war aber innerhalb von drei, vier Jahren.
Es war ein merkwürdiger Weg. Ja? Okay. Es war ein merkwürdiger Weg und fand zum Selbstbewusstsein zurück und hatte dann auch meine erste Freundin, was mit dem Klavier durchaus zusammenhängt. Und ich ist aber haarscharf dran vorbeigeschlittert.
Ah, die Klavierspieler. Stefan Jürgens, der so vieles macht, auch gerade Theater spielt in Berlin, in Tartüff zu sehen. Du bist mit deinem Musikprogramm unterwegs, du bist mit deinem Gedichteprogramm oder Leseprogramm. Bist du unterwegs?
Ja, und das ist eben auch, um das nochmal abzuschließen, sonst kriege ich wahrscheinlich von meiner Redaktion noch ordentlich einen auf den Sack, wenn ich nicht hier das noch erwähne.
Welche Redaktion?
Der ZDF-Redaktion. Hier geht es ja auch um den Film.
Dazu komme ich ja jetzt auch noch.
Ach so, entschuldige. Ich will
nein.
Nicht.
Und Stefan. Und es gibt eine, das ist eine Romantic Comedy, die wirklich extrem süß ist und auch schön geschrieben. Dein perfektes Jahr heißt die. Und ich finde ja auch ganz schön diese eine Szene von diesem Vater-Sohn-Gespräch. Mhm. Wie hast du das in Erinnerung? Also du besuchst den Verlegervater, der aber schon dich nicht mehr erkennt wirklich. Den besuchst du. Und ihr diskutiert über den Autor, den er gerne verlegen möchte. Du hast aber festgestellt, das ist Porno. Alten Männerfantasien sind das Porno. Die werden wir nicht verlegen. Vater, sondern stattdessen ein Debüt mit Monstern. Auch ungewöhnlich für den Verlag. Ab Seite 30 war das, glaube ich, die Monster. Mhm. Und dann kommt aber dieser schöne Dialog, wo er sagt, mit Monstern kenne ich mich aus. Mhm. Die ziehen immer da hinten lang. Er zeigt in die Weide, siehst du. Und du antwortest darauf und du gehst auf ihn ein. Weißt du noch, was du sagst?
Oh, das sind aber fluchgroße Viecher. Und er sagt, hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich habe auch keine Angst.
Das ist ein wunderschöner Dialog.
Das ist eine ganz schöne, wunderbare Szene mit Dietrich Matausch, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Schon immer als Kollegen. Und wir haben auch schon mehrere Abenteuer miteinander verbracht. Aber das war sicherlich einer der schöneren Momente in diesem Film. Ja.
An was musstest du denken?
Vater natürlich.
An deinen Vater?
Ja, natürlich. Mein Vater ist ein Jahr vorher mit 93 gestorben. Und diese Geschichte, dieses Verhältnis Jonathan, also meiner Figur in diesem Film zu seinem Vater, ist schon ein sehr archetypisches und auch ein sehr wiedererkennbares. Ein Junge, der quasi in eine patriarchische Familienführung hineinwächst als Verlegerssohn. Man muss jetzt dazu sagen, der Vater ist ein großer, erfolgreicher Verleger, der aber schon seinen großen Vater hatte, der diesen Verlag gegründet hat. Es sind zwei große Männergestalten in Jonathans Leben, nämlich sein Großvater und sein Vater, die diesen Verlag wirklich berühmt und erfolgreich gemacht haben. Man muss sich das mit einem sehr, sehr großen deutschen heutigen Verlag vielleicht vergleichbar vorstellen, in Hamburg sitzend. Das ist die Geschichte. Und er ist eigentlich mehr oder weniger der Missratene, beziehungsweise nicht so wirklich Talentierte, in diesen Beruf hineingestoßene. Ja. Das ist eine Biografie, die natürlich belegt ist und auch sehr schwierig ist. Und aus dieser kämpft er sich langsam in diesem Film dann heraus, was für mich auch ein großer Reiz war, dieser Figur und dieser Geschichte, nämlich über die Emotion, eine wunderbare Frau, gespielt von Anneke Gimsano, wundervollst, sich quasi auch da so einen Rettungsanker findet, der ihn zu sich selbst bringt. Und diese Geschichte mit dem Vater ist natürlich, weil so klar und wunderbar geschrieben und mit einem tollen Partner, das löst natürlich dann in einem Schauspieler solche Momente aus, wo man die eigene Historie, die eigenen Erfahrungen, die eigenen Generationskonflikte fühlt, spürt.
Und welche Begegnung mit deinem Vater, welches Gespräch mit deinem Vater ist bei dir aufgeploppt?
Es geht eigentlich weniger um ein konkretes Gespräch, sondern um die Verhältnismäßigkeit eines Menschen, der wie ich 60 Jahre alt ist oder 55. Das heißt, der Vater grundsätzlich aus der Nachkriegsgeneration beziehungsweise aus der Kriegsgeneration kommt. Und wir alle wissen, was das in Deutschland bedeutet. Also diese Menschen sind in der Regel verschwiegener, sie sind bornierter, kann man aus heutiger Sicht wohl sagen, aus Schutzmechanismen heraus natürlich. Sie haben eine Psychologie, die sehr, sehr schwierig ist. Die Vätergeneration der heutigen 60-Jährigen haben alle ein großes, großes Fund zu tragen gehabt. Und das drückt sich in so einem Verhältnis aus. Ich bin Vater von 4 Kindern. Ich weiß, was es bedeutet, eine Öffnung zu seinen Kindern zu erreichen, nachdem man selber eine Kindheit hatte, die zwar mit Liebe besetzt war, aber durchaus auch mit Sprachlosigkeit. Mhm. Und das drückt sich natürlich in dem Verhältnis Jonathan und seinem Vater auch massiv aus. Insofern ist das ein Pfund, mit dem man als Schauspieler arbeiten muss, ob man will oder nicht.
Ist auf jeden Fall so eine ganz zärtliche Szene auch da entstanden.
Ja, ich mochte die auch sehr. Ja, ja. Die hat mich sehr berührt auch, ja.
Ansonsten gibt es viel zu schmunzeln natürlich auch.
Ja, es ist ein Film. Ich habe ja gesagt, als ich von der Soko wegging vor 3 Jahren, ich möchte keine Krimis mehr jetzt in erster Linie drehen. Das habe ich so lange gemacht. Soko Wien und Tatort, das waren insgesamt 16 Jahre. In Deutschland wird ja ganz schnell alles irgendwie in Krimis verpackt. Ich möchte wieder emotionale Stoffe spielen oder komödiantische Stoffe spielen. Und hier kam was dann zusammen, was zwar jetzt komischerweise oder wie auch immer unter dem Titel Herzkino läuft. Das ist in Deutschland immer so ein bisschen besetzt. Ich kümmere mich nicht um Pralinschachteln Aufschriften, sondern für mich ist der Inhalt wichtig. Und diese Geschichte hat mich berührt.
Ist ja auch eine Romanverfilmung.
Ist eine Romanverfilmung eines Bestsellers. Und sie ist eben weit weg von diesen Klischees.
Ja, ist aber auch etwas anders als so typische Geschichten, weil auch mit einem Erzähler, so eine Erzählerstimme.
Und es bringt ganz zwei Menschen zusammen, die wirklich nicht zusammen gehören auf den ersten Blick. Und das an sich ist, hat mir großen Spaß gemacht und hat sich auch so bewährt, muss ich ehrlich sagen.
Ein Buch hast du ja noch nie geschrieben, ne?
Nein.
Nein. Aber wenn, dann würdest du es bestimmt so machen, wie auch der Verleger gleich am Anfang dieser Serie, der natürlich in den Buchladen geht und so die Bücher seines Verlages so nach vorne schiebt, auch richtig Ärger kriegt. Dann. Und das ist ja, die Sache ist ja so, Autoren machen ja sowas.
Ja, natürlich. Ja, ich habe meine Platten auch schon bei Saturn umgedreht, du. Was glaubst du denn, als es die noch gab? Ja.
Dabei bezahlen die Verlage dafür, dass sie vorne platziert werden.
Ja.
Also die bezahlen sogar.
Ja, natürlich. Aber wie man ja im Film sieht, hat er es nicht getan. Will es trotzdem tun. Ja.
Stefan Jürgens, danke für den schönen Besuch.
Ich danke selber.
Und bis die Tage wieder.
Bis bald. Mach's gut, mein Lieber.
Talk mit Thies.